Wir haben schon gestern Abend in einer großen Saal, drüben im großen Saal, den Anbruch der Adventszeit miteinander gefeiert. Ich möchte Ihnen allen aber heute Morgen einen gesegneten Advent wünschen. Mit dem Wort: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir wollen miteinander das Adventslied singen: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Lied 10, die Verse 1, 3 und 4.
Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich groß. Ich stand in Schmerz und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hilf mir, Gott zum Ehren, und schenkst mir große
Wollen beten. Herr Jesus Christus, komm du zu uns in diesen Tagen. Du hast diese große Botschaft verkündigen lassen, dass wir den Kopf hochheben könnten, weil sich unsere Erlösung naht und weil du in dieser Welt dein Heil schaffen willst. Herr, wir kommen zu dir mit all dem, was uns heute Morgen bewegt, was jeden von uns für sich und persönlich umtreibt, und bitten dich: Komm du jetzt zu uns und schaffe du dein Heil bei uns und in unserer Mitte. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun. Dann bringst du die ganze Festesfreude mit, wo du alles verwandelst. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeder für sich dir zu sagen hat. Herr, wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Ich habe für die vier Adventssonntage ein Kapitel des Jesaja genommen. Warum habe ich diesen Fimmel, immer andere Texte zu nehmen als die der anderen Reihe? Ich bin jetzt bald 15 Jahre im Predigtdienst und wir haben nur 6 Jahre Textreihen und dann wiederholen die Reihen sich. Und ich suche in der Bibel immer mehr Worte auszulegen, neue Worte zu entdecken. Das ist schön, wenn man immer weiter in seiner Bibel graben darf. Und deshalb suche ich auch Predigtexte, über die man sonst nicht predigt. In diesem letzten Teil des Buches Jesaja kommt viel von der Adventshoffnung drin. Sie kennen all das Wort: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Da steht 2 Kapitel weiter vorne. Und da ist dieses Kapitel 62, das von der zukünftigen Herrlichkeit Jerusalems und des Tempelberges spricht. Wir lesen heute die ersten 5 Verse. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit, dass die neidisch werden. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn, und ein königlicher Armreif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann, denn wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet, so wird dich dein Erbauer heiraten. Und wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Herr, wir machen dir so viel Schande. Lass das geschehen, dass du dich an uns freuen kannst. Amen. Liebe Gemeinde, es ist in der malerisch in 5 Schwarzwaldtälern gelegenen Stadt Schramberg geschehen. In den Adventstagen erschien im Schwarzwälder Boten eine Annose, Weihnachten, Gedankenstrich. Da geht es um die Wurst. Ihr Metzger empfiehlt Ihnen seine Fleisch- und Wurstwaren. Es ist schon schwierig in diesen Adventstagen, nette Dinge zu entdecken, mit denen man einander Freude machen kann. Es ist ja schön, wie man sich jetzt den Kopf zerbricht, was man dem und jenem schenken muss. Es wäre schade, wenn das Ihnen nur Verdruss bereiten würde und nicht. Doch noch ein schönes Stück und ein netter Zug ist an unserer Welt, dass man sich müht, Freude zu bereiten. Aber es gibt so viel Schwierigkeiten und man weiß gar nicht, was man eigentlich einem anderen schenken soll. Ich möchte Ihnen sagen, wissen Sie, was Sie an der Adventsbotschaft haben, die Sie bringen können? Ich habe mir zu Hause einen Band, in dem Briefe gefallener württembergischer Soldaten abgedruckt sind, letzte Briefe vor ihrem Tod. Und da schreibt ein junger Offizier aus dem Jahr 1941 im Russlandfeldzug, wie sie vorgerückt waren und dann kam das Tauwetter noch einmal im Dezember und es war alles nur Matsch. Und da war keine Hoffnung mehr, dass sie Urlaub bekommen über Weihnachten und dass die Feldpost nicht mehr zurückgeht. Und dann schreibt er, dass er mit 2 Hauptleuten zusammensitzt und die ganze Nacht könnten sie nicht schlafen, weil sie die Katastrophe sehen. Er schreibt nur von der Katastrophe in diesem Morden und Töten. Und er sagt, er in dieser ganzen Verzweiflung, wo das Wasser bis zum Halse steht und unsere Seele bedrückt, da reden diese Adventsverheißungen unseres Herrn zu uns. Vielleicht können das im Augenblick nur die richtig verstehen, die durch schwere Not hindurchgehen und die ein Ohr haben für diese große Ankündigung unseres Herrn, was er in diesen Adventstagen uns bescheren will. Und ich möchte Ihnen Mut machen, diese Adventsbotschaft auszugraben. Ich habe wieder 3 Sätze geprägt, die ich Ihnen mitgeben will. Ich habe es untergegliedert, damit Sie es behalten können. Erstens, Schluss mit dem Mund halten. Schluss mit dem Mund halten. Der Prophet Jesaja, der diese Adventsbotschaft ausruft, hat offenbar Schwierigkeiten mit seinen lieben Mitmenschen bekommen. Die Adventsbotschaft wird in unserer Welt nicht begeistert aufgenommen. Ich rede jetzt nicht davon, dass die in ehrwürdigen Kirchen klangvoll verlesen wird und dass wir die irgendwo auch noch zu Hause vor einem Kerzenlicht uns in Erinnerung rufen. Dieser Jesaja hat diese Adventsbotschaft auf den Straßen hinausposaunt. Und da haben die Leute den Kopf geschüttelt und haben gedacht, spinnt der? Was redet der nur daher? Das passt doch nicht. Das sind doch Sprüche, das sind doch Träume, das sind doch Vermutungen, das hat doch nichts Wirkliches an sich. Und dann sagt er, ich will nicht schweigen. Man spürt direkt, wie er sich mit den Leuten setzt. Die sagen, halt doch deinen Mund mit deiner Sache. Ich will nicht schweigen, sagt er. Ich will nicht innehalten. In seiner ganzen Botschaft taucht das immer wieder auf, dass er offenbar sich mit Widerständen auseinandersetzen muss. Das soll uns Christen mahnen in diesen Adventstagen. Das erfordert Mut. In diesen Tagen einen Brief zu schreiben, einem Menschen, von dem man weiß, er hält davon nicht viel. Und ihm das wieder zu bezeugen, was wir warten und was wir an Hoffnung haben und warum wir diese Hoffnung haben. Es ist ja immer so gewesen bei diesen Adventsboten. Wir denken an den ganz bekannten Adventsboten, der in der Wüste stand, der nur dieses Fell anhat, dieser Johannes der Täufer, der diese Menschen ruft und ihnen immer wieder sagt, dort, 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 schaut, schaut, es kommt. Hebt euren Kopf hoch. Ich sehe schon, Gott macht ernst jetzt in unserer Welt. Es bleibt nicht so mit dieser Not und mit dem Leiden und mit der Angst und Traurigkeit und mit der Schuld. Macht euch bereit, er kommt. Bei diesem Jesaja ist auffallend, dass er noch viel fröhlicher redet. Dass er ein Bote der Freude ist. Und dass er uns wieder klar macht, Adventsbotschaft, das ist nichts mit theologisch schwierigen Sätzen und mit komplizierten Denkvorgängen, sondern das ist eine einprägsame Botschaft, die man hineinruft in die Welt, so wie man einen Trompetenstoß macht, den jeder verstehen kann, wo jeder herhören muss. Das ist etwas, was man dort hinausrufen muss, wo Menschen das nicht verstehen und noch nicht gefunden haben. Gerade der Johannes der Täufer war ja auch so, dass er sagt, nicht von mir müsst ihr, nicht auf mich müsst ihr schauen, ihr müsst diese Botschaft nehmen, davon will ich reden. Ich habe immer etwas Angst, dass wir uns in der Verkündigung zurückziehen und über unsere Probleme reden. Das ist bei mir bei jeder Predigtvorbereitung eine Klippe, dass man in einer Predigt über die Weltkirchenkonferenz von Nairobi spricht und über die Probleme der Jugend und was komplizierte Sachen da sind bei uns. Nein, die Predigt soll doch hinaus wieder über den Kreis, in dem wir eingeengt sind, und etwas zeigen von dem Heil, das unser Herr schaffen wird und schaffen will. Er hat sich aufgemacht und er lässt diese Welt nicht los. Er kommt, er kommt. Es war damals bei den Leuten von Jerusalem eine große Depression. Sie waren aus der Gefangenschaft von Babel zurückgekommen und trafen die Trümmer Jerusalems an, auf denen natürlich schon das Zeug wuchs, die Pflanzen, das war eine verwilderte Wüstenstadt. Und dann fingen sie an, das Notdürftigste wieder dort in dieser Stadt so aufzubauen, so wie man das macht nach einem totalen Zusammenbruch. Und dann steht plötzlich dieser Adventsbote Jesaja da und redet, leuchtend die Zukunft, strahlend hell, Optimismus, Optimismus. Das ist keine Botschaft, die man verstehen kann, denn das, was in Jerusalem geschehen war, war doch Gericht Gottes. Gott hat ihnen das doch alles zerschlagen. Das musste doch so kommen. Dieses Volk hat die Führung Gottes gehabt. Er hat sie aus der Wüste gebracht. Er hat sie durch Schilfmeer hindurchgeführt. Er hat ihnen einen König gegeben. Er hat sie beschützt vor den Feinden. Er hat sie befreit, als sie überfallen waren. Er hat ihnen alles gegeben. Und das Volk hat Gott doch nicht gedient. Ist das nicht so, dass es in unserem Leben Augenblicke gibt, wo man sagen muss, ich bin verlassen von Gott. Und es ist jetzt eben aus. Und es hat sich das Gericht bei mir vollzogen. Es ist schwer, wenn wir uns selber in unsere Holzwege verrannt haben, ohne Gott. Und wenn wir ausbaden müssen mit unserem Leben, was wir uns eingebrockt haben, ohne Gott. Und da steht dieser Adventsbote Jesaja da und sagt, grad euch gilt das, ihr Bevölkerung von Jerusalem, mit eurer Schuld, mit dem, was ihr vor Gott verbrochen habt. Er will jetzt zu euch kommen und ich kann nicht schweigen. Ich muss das euch zusprechen, ich muss das euch sagen, euch gilt das. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl Sie heute hergekommen sind und was auf Sie wartet, wenn Sie wieder von hier hinausgehen. Was auf ihnen drückt und lastet. Und sie müssen es wissen, dass diese Adventsbotschaft ihnen gilt. Ihr Herr will zu ihnen und will in ihr Leben hinein. Und das ist eine fröhliche Botschaft. Das ist etwas zum Wiederlachen und sich daran freuen, weil mein Gott meine Sachen lösen will und weil er sich meiner annimmt. Und wenn ich noch so weit von ihm weg bin, er will jetzt Neues machen in diesen Adventstagen und einen Einschnitt machen. Und darüber darf ich fröhlich sein. Und wo Sie dann diese Botschaft weitergeben, seien Sie kein Miesmacher. Manchmal ist das so traurig, dass Christen selbst noch in den Adventstagen meinen, sie müssen alles herunterreißen, dass so viel Lichter gebrannt werden in den Adventstagen und die Leute so viel einkaufen. Lassen Sie doch die Menschen, aber sagen Sie den Menschen, warum sie sich freuen können in der Traurigkeit dieser Welt. Seien Sie ein Freudenbote. Ich will nicht innehalten, ich will nicht schweigen, ich will von dem reden, was er tun wird in den Krankenstuben, bei Deprimierten und Verzweifelten, bei mir, in meinem Leben, was er tun will. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, endlich der entscheidende Durchbruch. Das Erste war, Schluss mit dem Mund halten, wir müssen reden. Das Zweite, endlich der entscheidende Durchbruch. Ich gehe gerne vor einer Predigt am Samstag noch ins Krankenhaus und rede mit Kranken über das, nicht direkt, indem ich das Wort so vornehme, sondern über die Sache, die ich predigen will. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich die Hauptschwierigkeit, wenn wir Christen von der Hoffnung reden, dass dann jeder sagt, ja, ich habe auch Hoffnungen. Wer hat nicht Hoffnungen? Aber es gibt Hoffnungen, die sind verrückte Hoffnungen. Die können sich ja gar nie erfüllen. Denken Sie doch, wenn ein Kranker im Krankenbett sich das Blaue vom Himmel runterträumt, machen wir da eigentlich Menschen nicht falschen Mut. Dass Leute sich an ganz irdische Erfüllungen hinklammern, das dürfen wir nicht tun. Wenn wir so ungeschützt von Hoffnung reden, und da geben die Adventstage leider zum Missverständnis Anlass, dass einer sagt, ein Licht brennt in der Dunkelheit und nur den Kopf hochhalten und das Licht brennt und das Licht brennt. Und dann meint einer, Wunder war's, es müsste bei ihm hell werden und es wird gar nicht hell. Es gibt Menschen, die ein Leben lang im Unrecht bleiben. Und es wird ihnen äußerlich keine Hilfe zuteil. Es gibt Menschen, die hingerichtet werden, auch in unseren Tagen, ohne dass sie frei werden, obwohl sie unter falscher Anklage stehen. Es gibt so viel Unrecht. Es gibt so viel Leiden, so viel Qualvolles. Hat uns Jesus das versprochen, dass wir unsere Hoffnungen erfüllt bekommen? Nein, er hat uns eine ganz bestimmte Hoffnung gegeben. Und es lohnt sich, ganz genau hinzuhören, was willst du denn uns geben in den Adventstagen? Was versprichst du denn uns? Dass unsere Gerechtigkeit hergestellt wird. Dass wir einen neuen Namen bekommen und die Menschen die Herrlichkeit in unserem Leben sehen. Was ist denn das? Jetzt müssen wir hinsehen, was Jesus getan hat. Jesus hat den Menschen nicht ihre äußeren Erwartungen einfach erfüllt. Aber da lebt eine Frau, deren Leben zerbrochen war, enttäuscht an der Liebe, von einer hemmungslosen Gier befallen. Und da geht Jesus auf diese Frau zu und macht die Frau gerecht. Er spricht sie frei von der Schuld, nimmt das weg und macht ihr Leben heil. Denn da legt Jesus immer den Finger darauf. Die Welt ist krank, weil ich von Gott weggelaufen bin. Die Welt ist nicht krank, wie wir meinen, letztlich, weil Bombenangriffe geflogen werden und weil Menschen hungern. Die Welt ist viel tiefer krank, auch wenn Menschen die Tische voll haben, dass die Tische krachen vor Lebensmitteln, können sie ein verzweifeltes Leben führen. Und das ist doch nicht der Sinn des Lebens, das spüren wir doch im Wohlstand. Die Not der Welt liegt doch darin, wo ich von Gott getrennt bin, wo ich Gott verloren habe und von dort her habe ich keinen Maßstab mehr und von dort kommt der Unfriede und von dort kommt das Leiden und von dort kommt der Streit und der Hass und die Zwietracht. Und dort legt Jesus den Finger hin. Wo Gott anfängt, in unserer Welt noch einmal Neues zu machen, das ist immer da, wo er in Menschen Zugang findet, wo er bei Menschen einkehrt. Und das geschieht bei ihm nur so, dass er uns das Unrecht in unserem Leben wegräumt. Anders kriegen sie die Adventsfreude nicht. Und ich habe das dann gerne den Kranken im Krankenhaus erzählt. Ich wünsche es ihnen von Herzen, dass sie bald gesund werden und dass Gott ein richtiges Wunder vollbringt. Aber ich kann es ihnen nicht zusprechen. Was ich ihnen zusprechen kann, ist, dass auch wenn ihnen Leib und Seele verschmachtet, sie fröhlich sein können, weil sie sagen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Von allen Seiten umgibst du mich. Mit dir, Herr, kann ich durchs Todestal gehen und du hältst mich. Und du bringst mich in deine Ewigkeit durch. Ich kann ein Leben voller Entbehrungen leben und bin doch der reichste Mensch, weil ich von den Schätzen der Ewigkeit lebe. Das ist das Glück eines Christen, dass er geben kann und geben kann und geben kann, auch in der Armut, auch in der Not. Es wird heute viel von der Hoffnung gesprochen. Das ist vielleicht die große Versuchung der Christenheit,
dass an vielen Stellen sich eine Verbindung vollzogen hat zwischen Christen und Marxisten. Man redet darüber, ob das nicht geht. Die reden doch auch von der Hoffnung, die wollen doch auch was Gutes. Wissen Sie, das Niveau der Diskussionen wird manchmal flach und dann sagt einer, der will doch auch was Gutes und der will auch was Gutes. Dann ist doch schon das Gleiche, als ob es darum geht, welcher Diktator hat eigentlich nichts Gutes gewollt? Welches Verbrechen wurde nicht begangen im Zeichen, dass einer etwas Gutes tun wollte, wenn es nur für sich selber war? Was ist denn dort mit dieser Hoffnung, wenn der französische Marxist Roger Garaudy sagt, das ist doch bei uns so wie bei den Marxisten, und dann empfiehlt er den Marxisten, Jesus zu studieren, weil Jesus in die Hoffnungslosigkeit der Welt eine Bresche geschlagen hat, dann möchte ich sagen, total missverstanden. Das wäre ja Optimismus, zu sagen, Leute, es wird rosa-rot am Himmel, alles wird gut, stimmt doch gar nicht. Und wir sind viel zu realistisch, als dass wir sagen könnten, dass im Zeichen des Marxismus das Heil auf der Erde begonnen hätte. Wir sehen doch die Tränen, die fließen unter der Diktatur des Unrechts. Genauso wie dort, wo aus dem Christentum eine Ideologie gemacht wurde. Was denn dann? Das Entscheidende ist nicht, dass der Mensch sagt, ich kann alles neu machen, sondern dass Jesus sagt, ich komme zu dir und mache dich neu. Das ist das Wunder. Und davon redet der Marxist nicht mehr. Und wie in Bukarest der Theologe Josef Zon in einer Denkschrift den Marxisten der Kommunistischen Parteizentrale angeboten hat, wir arbeiten mit euch zusammen, wir sind bereit, wir wollen die neue Welt mit euch, aber an einer Stelle müssen wir euch helfen. Nämlich wenn es um die Schaffung des neuen Menschen geht, das kann nur Jesus tun, der Menschen von der Sünde frei macht und der Menschen durch seine Herrschaft neu macht. Da haben sie ihm seine Bibliothek weggenommen und ihn in Haft genommen. Und bis heute ist der Prozess noch nicht abgelaufen. Da ist kein Wort sonst gegen die Ideologie drin. Also da liegt das Rätsel der Hoffnung. Kann ich dem Menschen noch einmal hoffen? Diesem Menschen, der schon so viel Unheil gemacht hat. Und das wissen Sie aus dem Spiegelbild Ihres Lebens, dass Sie sehen, wie viel Not ein Mensch machen kann. Neu wird es, hoffen kann ich, wenn Jesus mich erneuert. Und das ist Adventsbotschaft, dass in der dunklen Nacht eine Fackel brennt. Bis deine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und dein Heil brenne wie eine Fackel, dass unser Herr in unserem Leben, in unrechtem Leben, in verkorkstem Leben, dieses neue Heil schaffen will und anfangen will, uns noch einmal umzuwandeln. Noch ein letztes, Grund zur Freude. Grund zur Freude. Was ist denn eigentlich jetzt verändert? Was hat sich denn dann verändert in diesen Adventstagen? Ganz entscheidend viel. Wo Menschen Jesus aufnehmen. Es ist die größte Veränderung, die unsere Welt je gesehen hat, dass durch unsere Welt Menschen gehen, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln lassen. Der Prophet redet in so großen Worten von dem, was der Herr an uns arbeitet. Lassen Sie mich noch mal erwähnen. Wir sollen eine Krone werden für Gott. Wir sollen ein Schmuckarmreif werden für Gott. Er will uns so ansehen, wie ein verliebter Bräutigam seine Braut sieht. Er sagt, alle Mädchen dieser Welt sind nichts gegen meine auserwählte, schönste, liebste, netteste und was weiß ich. So redet Gott von uns. Von wem denn? Von einem Schächer am Kreuz, der sein Leben Jesus gibt. So grundsätzlich ist bei Gott Vergebung. So einen Einschnitt will er in unserem Leben machen. Er wird uns nicht lebenslang die Schuld vorhalten. Das ist ja gerade das Missverständnis, als ob bei Christen die Sünde das Thema ist. Die Sünde ist nicht mehr das Thema. Jeder Mensch ohne Jesus, und wenn er nicht noch so sehr müht, der muss immer wieder davon reden, dass die Fehler an ihm hängen bleiben. Und bei Jesus nicht. Die werden weggetan. Und aus sündigen Menschen, dann bildet sich Gott Schmuckstücke. Ich kann das gar nicht so groß nehmen. Ich würde immer in Gefahr stehen, zu sagen, Herr Jesus, danke, 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 das ist mir zu groß. Ich bin demütiger. Er schätzt diese Demut nicht. Er will viel Schöneres noch aus uns machen, dass es in unserem Leben leuchtet, spiegelt, dass die ungläubigen Menschen etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. Ach doch nicht durch Willensanstrengungen, indem wir uns zusammenreißen und sagen, wollen wir mal, sondern dass der nahe Jesus uns so prägt, dass das abfärbt auf uns, dass seine Liebe unser Leben gestaltet und dass wir von seiner Art geprägt sind. Da, wo er einzieht, erfüllt er auch Menschen mit seinem Leben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent, aber auch wenn Sie jetzt Päckchen packen, dann denken Sie doch an Ihre Mitmenschen. Und sagen Sie doch diesen Mitmenschen nicht bloß, was Sie ihnen an Freuden so bringen wollen, sagen Sie denen, wie da ein Leben verwandelt wird. Wo man selbst in dem Schweren, was man trägt, schon im Licht der Ewigkeit lebt. In einer Welt, die auf den Tod zugeht, geborgen ist in der Hand des Herrn. Und wenn das aus Ihrem Leben nun geschehen darf, dass Sie ein Schmuckstück Gottes werden in dieser Welt. Er meint Sie. Das ist Gottes große Adventsbotschaft, dass er zu Ihnen kommt. Wir freuen uns, wenn dieses Jahr in den Schlachtfeldern der Welt 24 Stunden pausiert wird mit dem Kämpfen. Das ist nicht das Ziel Gottes gewesen, es ist schon etwas. Aber wir leiden darunter, da geht es weiter. Die Frage ist, ob durch Sie in dieser Welt ein neues Leuchten kommt. Ob Sie ihm Raum geben, dass er in Ihnen wirken kann. Er will denen erscheinen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen und unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Amen. Und nun singen wir vom Lied 8 auf, ihr Reichsgenossen, die ersten drei Verse.
wollen beten. Herr Jesus, komm du jetzt zu uns und kehre in unserem Herzen ein. Mache dir alles untertan, damit du uns so prägen kannst zu einem Schmuckstück für Gott. Wir leiden an unserem Leben und an all dem, was dir nur Schande macht. Und wir sind immer wieder erlegen an der großen Aufgabe, weil wir so sündig sind, so getrennt von dir, dass uns das gar nicht gelingt. Aber wenn du einkehrst, dann wird alles anders. Lass uns jetzt keine äußere Adventsfeier haben in diesen Tagen, wo du nicht einkehrst und alles neu machst. Lass auch von unserem Leben ein Lichtschein ausgehen in unsere Welt hinein. Nicht, weil wir groß von uns denken, sondern weil wir groß von dir denken. Segne du die Worte, die wir sprechen. Das, was wir an anderen tun in diesen Tagen, lass du da Frucht aufgehen und segne du es. Wir bitten dich für die ganze Christenheit. Wir leiden unter dem, dass wir als Christen Schande machen, weil wir so wenig von deinem Wort widerstrahlen lassen. Herr, vergib uns diese große Schuld und erwecke uns noch einmal zu neuem Leben, dass wir uns dir ausliefern und du in uns und durch uns wirken kannst, dass Heil entsteht in dieser Welt, durch deine Gemeinde, durch unser Zeugnis. Rufe du Menschen zu dir, dass sie sich dir öffnen und du in ihnen dein Werk haben kannst. Wir bitten dich auch für die Weltkirchenkonferenz in Nairobi, die stattfindet. Lass doch du die Sammlung der Christen allein geschehen durch deinen Geist, dass alles andere zurücktreten muss vor dem, was du tust. Sei auch bei all den Veranstaltungen der kommenden Woche, die wir planen, und besonders bei denen, die krank liegen, die schwermütig sind, die einsam sind, suche du sie auf und geh mit uns, wenn wir ihnen diese Adventsbotschaft, dein Kommen weiter bezeugen, dass du bei ihnen alles hell machen kannst. Herr, wir bitten dich für unsere friedelose Welt mit all ihrem Kampf und Streit, mit den vielfältigen Leiden. Gib doch du ein Hören auf dein Evangelium, wie du Menschen verwandeln kannst, wie du Heil schaffst, wo Menschen sich dir öffnen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen die Adventsbotschaft unserer ganzen Gemeinde bringen. Deshalb gehen wir heute Abend auf die Straße mit unseren Posaunen. Und wir anderen singen dann dazu. Ich möchte Sie einladen, hier mitzuhelfen. Um 17 Uhr treffen wir uns hier am Gemeindehaus. Das ist kläglich, wenn das nur wenige sind. Und das ist ein schöner Eindruck für uns selbst. Und mir ist das ein tiefer Eindruck, wie ich diese Sitte hier antraf, in dieser Gemeinde. Wir hatten das schon früher, vor vielen Jahren in der Johannesgemeinde so geübt, was das ist, wenn man in die Straßen geht und den anderen Menschen diese Adventsbotschaft durch unsere Choräle zusingt und zuspielt. Heute Abend um 17 Uhr. Am Ausgang kriegen Sie ein Büchlein geschenkt. Frau Sies vom Freundeskreis der Marienschwestern möchte Ihnen dieses Heft schenken über die Gefahr der drohenden Christenverfolgung. Und das ist für Sie bestimmt, dass Sie sich diesem Thema einmal widmen und darüber nachdenken. Dienstagabend haben wir wieder einmal einen Hausbibelkreis. In unserem Gemeindebrief, der am Ausgang aufliegt, sind die Adressen angegeben, wo wir uns zusammensetzen. Jetzt möchte ich gerade Sie bitten, die Sie vielleicht so nur heute so zufällig da mal da sind, das ist etwas ganz Wichtiges in unserem Gemeindeleben, dass wir in einer lockeren Form in den Wohnungen zusammenkommen, wo man reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist, über die biblische Botschaft. Wir machen da im Epheserbrief weiter. Und da hat man so viel Gewinn, wenn man in einer offenen Weise mitredet. Und wir freuen uns, oder ob Sie nur still zuhören, so auf jeden Fall möchte ich Sie einladen dazu. In dieser Woche von heute Morgen ab habe ich gerade die Andachten in Transworld Radio und im Evangeliumsrundfunk, die Südamerika und in Europa ausgestrahlt werden, in Europa über Monte Carlo. Wenn Sie diese Morgenandachten hören wollen, bei der Gelegenheit möchte ich Sie einmal darauf hinweisen, auf diese Morgensendung des Evangeliumsrundfunks von 5:45 bis 6:15. Da kriegen Sie biblische Kost. Sie können sich auch das Programm vom Evangeliumsrundfunk zuschicken lassen. Sie finden den Sender sehr leicht. Auf den Mittelwellenskalas ist das angegeben Monte Carlo, etwa bei 1500 Kilohertz. Und morgens ist auch der Empfang meist sehr gut. Wir haben hinten nochmal unseren Büchertisch aufgebaut, auch noch Adventskalender für Kinder und andere Sachen, wenn Sie noch etwas aussuchen wollen. Und wie schon das letzte Mal angekündigt, wir haben da drüben diese Freizeitprospekte. Wir hatten letztes Jahr das Pech, dass diese Arosa-Freizeit schon in diesen Tagen, Adventstagen, 7 Monate vorher ausgebucht war. Jetzt haben wir auch dieses Mal noch ein zweites Hotel dabei. Ich bin natürlich erschrocken. Die Freizeit wird ein wenig unübersichtlich. Wir machen sie ja nicht allein für unsere Gemeinde. Wir können das technisch gar nicht abwickeln. Das ist ein großer Betrieb. Der gesamte Hotelbetrieb wird ja von ehrenamtlichen Helfern gemacht, sonst würde das ja viel höhere Kosten verursachen. Deshalb ist die Freizeit so günstig. Aber ich freue mich, wenn sehr viele mitgehen. Letztes Mal waren es 50 aus unserer Gemeinde. Und ich fürchte, nach dem, was ich höre, was sich jetzt schon angemeldet hat, wird das auch sehr rasch voll sein. Ich möchte Sie einladen, das ist eine Freizeit in einem sehr komfortablen Rahmen. Mit eigener Dusche und Toilette und alles, was Sie in Ihren Zimmern haben, in einem sehr gut ausgebauten Hotel, wenn Sie einen Prospekt mitnehmen. Wenn Sie ihn ausgebraucht haben, da steht auch dran, wo Sie sich anmelden, bringen Sie ihn bitte wieder zurück, weil wir ihn dann nochmal verwenden können. Er hat mehrere Anmeldeformulare drin und das waren etwas teure Druckhefte, wo auch noch Jugendfreizeiten drin sind, dann können wir das dort noch brauchen. Unser Opfer ist heute für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werks. Bestimmt auf Ihren Plätzen liegt dieses Blatt, in dem die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes in der Diaspora beschrieben ist. Und nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.